Ja, wir sind heute Abend in etwas kleinerer Runde, wahrscheinlich auch weil Feiertag ist und zumindest die Leute, die mit dem Bus anreisen, wahrscheinlich heute Schwierigkeiten hätten oder vielleicht auch was anderes vorhaben. Ich freue mich aber, so wie ich das gehört habe, dass wir zumindest ökumenisch heute Abend besetzt sind. Also ich habe mal hier geschlossen, erstens Fulda, zweitens Weltjugendtag, drittens St. Charles, dass wir zumindest jemanden aus der katholischen
Vatikan.
Das ist schon mal gut. Ja, weil wir haben nämlich sonst immer auch ein paar, immer mal wieder irgendwie Katholiken aus dem ÖH-Leute oder eben den Pater Robert von den Franziskanern und sowas. Weil es heute ein bisschen auch ein evangelisch-katholisches Thema ist. Deswegen bin ich ja dankbar, dass wir da haben. Aber wir sind natürlich heute eine evangelische Mehrheit. Und deswegen sage ich auch mal am Anfang, dass ich heute anders als sonst, wo es hauptsächlich einfach um die Bibel geht, es heute ein Thema gibt, was ich glaube, was vor allen Dingen evangelische der Evangelische wichtig ist zu lernen, aber ich hoffe, dass es trotzdem für alle interessant wird. Aber anfangen tun wir natürlich mit einem jüdischen Überschrift, Rosh Hashanah, das ist heute der jüdische Feiertag, das jüdische Neujahrsfest. Inzwischen ist es natürlich schon wieder vorbei, weil er heute schon wieder morgen angefangen hat, aber da das Fest ja zwei Feiertage hat, haben wir also immer noch Rosh Hashanah, das ist ja ganz gut. Und wie es der Zufall des Kalenders wollte, habe ich genau vor einem Jahr um diese Zeit auch schon über das Thema geredet. Jetzt musste ich ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen was anderes sage, weil einige der Leute auch letztes Jahr dabei waren. Deswegen. Ja, aber ganz kurz trotzdem meine Einführung für die, die nicht so oft hier sind oder noch nicht so lange hier sind oder sich nicht so auskennen. Was hat das mit diesem Neujahrsfest auf sich? Wirklich nur in Kürze. Letztes Jahr habe ich sehr viel länger darüber geredet. Heute ist es mehr so ein Anknüpfungspunkt für ein anderes Thema oder ein Thema, was uns zu denken geben sollte. Aber ganz grob, wir haben eigentlich eine ganze Reihe von wichtigen Tagen oder Wochen, in der wir uns mittendrin befinden, die eigentlich schon vor vier Wochen angefangen hat, nämlich mit dem Monat Elul. Das war der letzte Monat, der also gestern zu Ende ging. Und das ist eben der letzte Monat des Jahres. Und wenn man sich so ein bisschen versucht mal zu erinnern, wie in Deutschland die Dezemberstimmung ist, oder wie sie wäre, wenn es Weihnachten nicht gäbe, ja? Wenn so das Ende des Jahres kommt und man so anfängt zu überlegen, was habe ich eigentlich dieses Jahr alles erlebt, was ist eigentlich alles gewesen, war es ein gutes Jahr, war es ein schlechtes Jahr, wenn wir nachher im Fernsehen kommen, die ganzen, das war das Jahr 2006 oder 2007, ja? Und es wird immer die Highlights und die Tiefen des Jahres und sowas. Und ungefähr diese Stimmung müssen wir uns vorstellen im Monat Elul, im jüdischen Kalender. Dieser ganze Monat ist ein Monat des Nachdenkens, der Besinnung, wo man einfach am Ende des Kalenderjahres, warum das jetzt im Herbst ist mit dem Kalenderjahr, das muss uns heute nicht interessieren, das ist einfach ein anderer Kalender. Aber eben am Ende dieses Jahres überlegt man so ein bisschen und lässt sich mal durch den Kopf gehen, was ist eigentlich im letzten Jahr Gutes gewesen, was ist Schlechtes gewesen. Auch was habe ich Gutes getan, was habe ich Schlechtes getan. Und man versucht auch, wenn einem was einfällt, was man zum Beispiel, dass man mit jemand anders im Streit liegt oder dass man jemand was angetan hat, dass man das noch in Ordnung bringt vor dem Ende des Jahres. Einfach damit man keine Schulden ins neue Jahr hineinnimmt. Und viele machen das auch. Das ist ganz interessant, das zu sehen. Also es wird auch in der Zeitung thematisiert oder Leute rufen sich nochmal an und sagen, ich wollte nochmal was mit dir besprechen und nochmal was klären. Also das ist nicht nur irgendwie ein alter Brauch, sondern das wird wirklich auch benutzt. Das ist dieser Monat Elul, der jetzt hinter uns liegt. Dann kommt Rosh Hashanah, also der Anfang des neuen Jahres. Und dieser Tag ist verbunden in der jüdischen Literatur, aber auch im Neuen Testament, so als Tag der Abrechnung. Ein klassisches Bild, was in vielen jüdischen Gleichnissen vorkommt, aber auch in einem Gleichnis oder in zwei Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist, wenn ein König kommt in eine Stadt, um abzurechnen. Ja? Oder ein König rechnet mit seinen Knechten ab. Und da klingelt es vielleicht beim einen oder anderen, dass man sagt, da hat doch Jesus auch so die eine oder andere Geschichte erzählt, wo entweder der Weinbergbesitzer kommt und rechnet mit seinen Besitzern ab. Oder eben, viele dieser Geschichten sind alles im Grunde Neujahrsgeschichten, weil es darum geht, dass am Ende des Jahres, genauso wie auch am Ende der Zeit, quasi der große König kommt und dann wird Abrechnung gehalten. Also es ist so wie im Restaurant, wenn man sagt, jetzt ja, bitte die Rechnung. Da steht dann drauf, was also war, was gut war, was gut war. Und eine klassische Beschreibung, wie man sich das vorzustellen hat, steht in der Mishnah schon in einem sehr alten jüdischen Text, etwas später als das Neue Testament, aber doch relativ alt. Da steht, an diesem Neujahrstag werden drei Bücher aufgetan. Und in dem einen Buch stehen die Namen derer, die im letzten Jahr 100% gerecht gewesen sind, also alles richtig gemacht haben. Im zweiten Buch stehen die Leute, die alles falsch gemacht haben. Und im dritten Buch stehen die, die irgendwo in der Mitte sind. Jetzt kann man anfangen, darüber nachzudenken, wie viele Namen wohl in dem ersten und in dem zweiten Buch drin stehen. Also ich glaube, dass wir alle uns wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, in dem mittleren Buch wiederfinden werden. In diese drei Bücher ist es eben so, wer in dem einen Buch steht, der wird also gleich quasi, bekommt also gleich ein gutes Urteil für das nächste Jahr, ja, gut gemacht, alles so weiter, ja, wunderbar. Wer in dem Buch der gänzlich Schlechten drin steht, der wird im Grunde verurteilt, ja, wie immer man sich das vorzustellen hat. Das brauchen wir jetzt nicht ausführen, aber es wird dann auch mit Bildern, also in den Gleichnissen ist das oft so ein Bild, da wird ins Gefängnis geworfen oder wird nach draußen geworfen, wo Höllen sind, wenn man klappern ist, oder den Folterern vorgeworfen. Das sind alle möglichen Bilder einfach dafür, dass man da verurteilt wird. Und jetzt gibt es aber die in der Mitte, und für die ist es eigentlich das Spannende, weil die haben jetzt nochmal 10 Tage Zeit, von jetzt, von heute, die nächsten 10 Tage, um das Urteil quasi zum Guten oder Schlechten zu wenden, indem Gott quasi nochmal das Urteil aufschiebt und sagt, okay, jetzt ist nochmal eine Zwischenzeit, da habt ihr nochmal Gelegenheit, quasi umzukehren. Und das wird auch sehr schön beschrieben in der jüdischen Literatur, dass Gott quasi oben im Himmel am Fenster sitzt und jetzt hofft, dass die doch alle jetzt zu ihm umkehren, die da also in diesem mittleren Buch sind. Und darüber habe ich letztes Jahr ein bisschen geredet, aber heute dazu nicht mehr. Es gibt im Grunde 3 wichtige Dinge, die jetzt in diesen nächsten 10 Tagen wichtig sind, um wirklich zu zeigen, dass man sich auch wieder auf den richtigen Weg wendet. Das eine ist das Gebet, es wird viel gebetet. Das zweite ist die Umkehr, also dass man wirklich die Richtung ändert, was aber auch oft mit Fasten ausgedrückt wird. Und gute Werke. Da sind wir also jetzt schon, kommen wir unserem Thema schon näher. Und wenn man diese 3 Dinge also jetzt in sein Leben einbaut, dann wird das Urteil also nochmal gewendet in den nächsten 10 Tagen. Und dann am Ende der 10 Tage kommt der große Versöhnungstag, Yom Kippur, wo dann die Sünden, die man ja begangen hat im letzten Jahr, wenn wir alle ehrlich sind und das letzte Jahr vor unseren Augen vorbeigehen lassen, dann fallen sicherlich genug Dinge ein, die wir entweder falsch gemacht haben oder die wir unterlassen haben, obwohl sie richtig gewesen wären. Ja? Selbst wenn man also sagt, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht im letzten Jahr, dann kann man trotzdem fragen, warum bist du nicht in Äthiopien gewesen und hast die Kinder dort gefüttert, die deine Hilfe nötig haben? Warum hast du nicht deinen Nachbarn jeden Tag ein Geschenk gemacht? Also es gibt viele Dinge, die man eigentlich hätte machen können, die man nicht gemacht hat. Und wo man denkt, das ist eigentlich eine Schuld oder eine Last, die ich nicht gerne ins nächste Jahr stellen möchte. Und der große Versöhnungstag ist ja schon in der Bibel auch von Gott angeordnet. Das ist der Tag, an dem es um Vergebung geht. Vergebung der zurückliegenden Schulden, dessen, was also quasi auf der Rechnung unterm Strich als rot rauskommt. Das wird am Versöhnungstag dann vor Gott gebracht und es wird der Bibeltext zitiert, die über Gottes Barmherzigkeit und Gnade sprechen. Und in der biblischen Zeit gab es eben diesen berühmten Sündenbock, wo wir das Wort Sündenbock herhaben, also einen Bock, auf den symbolisch die ganze Sünde der Volkes gelegt wurde und der dann in die Wüste gejagt wurde, als ein Zeichen dafür, dass die Sünde vergeben ist. Also das ist einfach Yom Kippur. Heute gibt es also weder, also es wurde dann natürlich auch Sündopfer gebracht in Yom Kippur. Und das gibt es heute alles nicht mehr, weil es keinen Tempel mehr gibt. Insofern ist das alles ersetzt durch entsprechende Gebete und Liturgien, die gebetet werden. Und wir sehen also das, wenn wir jetzt uns diese ganzen Feiertage, jetzt ein einziger Feiertagsmarathon, anschauen, dass die alle erst mit diesem Thema gute Werke zu tun. Also schon im Monat Elul, wo ich mir überlege, was habe ich eigentlich im letzten Jahr Gutes getan, was habe ich Böses getan, da fängt das schon an, einfach, dass die guten Werke, die ich getan habe, auf die Rechnung kommen und genauso gut die Bösen. Das hat also was mit guten Werken zu tun. Dann kommt es eben am Tag des Gerichts, werden die Leute im Grunde in dieses Buch sortiert nach ihren Werken, gute Werke, schlechte Werke. Und dann geht es auch in der Zeit, in den 10 Tagen jetzt, den sogenannten 10 Furcht, weil man weiß gar nicht, wie man sie übersetzen soll. Furchtbaren Tagen, das klingt irgendwie, oder ehrfurchtgebietenden Tagen. Also jedenfalls diese 10 Tage jetzt, wo man so ein bisschen dazwischen hängt. Da geht es darum, dass wir auch gute Werke tun können, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen, sozusagen wir uns zu Gott wenden können. Und an Yom Kippur werden die bösen Tage vergeben. Okay, das ist fair. Aber ihr merkt, wie dieses Thema sich da überall reinpflicht. Und jetzt können wir auch noch, weil das Datum das gebietet, kurz zu den anderen Nachbarn schauen. Ramadan hat heute auch angefangen. Und da ist das Thema gute Werke natürlich auch sofort präsent, weil der Ramadan an sich einfach ein gutes Werk ist, das man tut für Gott, dass man durch sein Fasten zeigt, wie ernst man es meint, aber auch im Monat, in dem man besonders versucht, gute Werke zu tun, dem Nachbarn was Gutes zu tun, die Familie einzuladen und so weiter. Es geht auch im Ramadan um die Vergebung. Da gibt es zum Beispiel diese eine Laylat al-Qadr, also die Nacht der Kraft oder der Macht, wo gesagt wird, wenn man in dieser Nacht betet, dann werden alle Sünden vergeben und so. Also insofern merken wir, dass dieses Thema gute Werke und auch Vergebung quasi überall um uns herum schwirrt in diesem Tag. Und das ist jetzt die spannende Frage, die ich heute Abend stellen will. Wie ist es eigentlich bei uns? Bei den Christen, speziell bei den evangelischen Christen. Ich merke schon, während ich über gute Werke rede, dass irgendwie mit diesem Wort irgendwie was Böses verbunden ist bei uns. Ja? Also irgendwie ist das, wenn man gute Werke sagt, das hat sowas Negatives. Irgendwie so gute Werke. Und wo kommt das eigentlich her? Ja? Oder wenn man vorher noch fragen würde, wo ist eigentlich in unserem Feiertag, in unserem Festkalender der Feiertag der guten Werke? Ja, also irgendwie jetzt Rosh Hashanah entsprechen würde oder so, wo man über gute und schlechte Taten des letzten Jahres nachdenkt. Wo ist bei uns der Monat, in dem man sich Rechenschaft gibt über das, was im letzten Jahr man gemacht hat? Wenn man in christlichen Festkalender guckt, fehlt das irgendwie. Das ist nicht vorgesehen. Nicht unbedingt. Ja, es ist quasi im säkularen Festkalender eingeführt worden, weil Menschen das irgendwie brauchen am Ende des Jahres. Deswegen sorgt das Fernsehen oft dafür oder irgendwelche Lebensberatungsbücher, die uns dann helfen, mal so eine Rückschau zu halten. Aber sonst ist es nicht wirklich bei uns verankert. Das könnte einem also auch die Idee bringen, dass das eigentlich der entscheidende Unterschied ist zwischen uns und den anderen. Ja? Die anderen haben gute Werke, wir nicht oder so. Ja? Oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und deswegen will ich heute mal der Frage nachgehen, wie ist es eigentlich mit den guten Werken im Christentum oder auch in der neutestamentlichen Tradition. Ich habe schon gesagt, ich spreche heute Abend vor allen Dingen als Evangelischer, weil ich denke, wir haben da besonders Nachholbedarf. Denn bei uns ist es fast so, dass gute Werke als etwas Gefährliches gelten. Ja? Warum gefährlich? Weil natürlich, wir haben unsere klassischen Schlagworte der Reformation. Davon ist eines, Gerechtigkeit vor Gott kommt allein durch den Glauben, nicht durch Werke. Ja? Also der Glaube ist das Gute, die Werke sind eigentlich das Schlechte. Das geht auch auf einen Bibelvers natürlich zurück, Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Dann haben wir das andere Schlagwort, allein aus Gnade, nicht durch Verdienst, nicht durch Werke. Römer 11, Vers 6, ich kann eine andere Verse noch zitieren. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, denn sonst wäre Gnade nicht Gnade. Also das ist so ein bisschen eine klassische evangelische Ansicht, wenn man sich etwas verdienen könnte, dann wäre es ja nicht Gnade, wäre es ja nicht umsonst. Also, die guten Werke sind irgendwie gefährlich. Und da versuchen wir es dann auch abzugrenzen gegenüber unseren Nachbarn hier, sowohl den jüdischen Nachbarn als auch den muslimischen Nachbarn und manchmal auch den katholischen Nachbarn, indem wir also sagen, ja, wir brauchen das nicht. Wir sind evangelisch. Wir kommen auch ohne aus. Ja. Oder sogar mehr als das. Wir sagen eben, wir dürfen das nicht. Ja, wir dürfen eigentlich sogar keine guten Werke tun, so will es natürlich keiner sagen. Ja? Aber trotzdem versucht man so ein bisschen das zu vermeiden. Warum? Was ist eigentlich so gefährlich an guten Werken? Warum hat das so einen negativen Beigeschmack bei uns? Wir setzen die guten Werke, oder das Gesetz, jetzt kann man also die guten Werke, das Gesetzeswerke, sagt Paulus, die Gebote, wie auch immer. Machen wir so Gegensatzpaare, damit wir wissen, warum wir davor so eine Angst haben. Ja? Also zum Beispiel das Gesetz oder die guten Werke stehen gegenüber der Idee der Freiheit. Ja? Wir haben in vielen Gemeinden diesen Begriff der Gesetzlichkeit eingeführt und das ist auf jeden Fall ein Schimpfwort. Ja? Wenn jemand oder etwas oder eine Gemeinde gesetzlich ist, dann ist es was Böses. Eigentlich was Schlimmes. Ja? Das heißt, die engen die Leute ein, die machen Vorschriften, da sind die Dinge irgendwie geregelt. Ja? Und natürlich sagt man, das ist ein Überbleibsel des Judentums, weil das ist ja auch so gesetzlich. Und deswegen ist es eigentlich was Böses und man muss das irgendwie. Ja? Weil das Gegensatz, der Gegensatz ist eigentlich die Freiheit. Ja? Und Gesetze schränken die Freiheit ein. Und wir sind ja freie Menschen. Freiheit eines Christenmenschen, klassische Schrift von Luther, die übrigens, wenn man sie liest, das gar nicht sagt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber man denkt das immer so, Freiheit des Christenmenschen. Dann gibt es das andere Gegensatzpaar, das habe ich gerade schon genannt, Gesetz kontra Gnade. Und da ist diese Frage des Verdienstes. Also kann ich mir Gottes Zuwendung verdienen oder ist es alles ein freies Geschenk? Und da ist natürlich das Gesetz oder auch die guten Werke etwas Störendes, weil es könnte ja so scheinen, als müsste ich gute Werke tun, damit Gott mich lieb hat, aber weil er mich ja aus Gnade lieb hat, lasse ich die guten Werke lieber weg. Also Gesetz kontra Gnade. Dann gibt es das Problem der Demut oder des Rühmens, wie Paulus das so schön sagt, ja, dass das die guten Werke und die Demut, wir haben da diesen Begriff gefügt, Werkgerechtigkeit. Ja. Das ist, wenn sich jemand was darauf einbildet, dass er gute Werke tut. Ja, und denkt, ah, guck mich mal an, ich mache alles richtig, ich guck dir meine Werke an und sowas. Und das will man natürlich vermeiden, dass man jetzt irgendwie stolz wird auf seine eigenen guten Werke und deswegen tut man sie besser nicht. Oder so, ja. Und das vierte Gegensatzpaar ist so Gesetz kontra Christus oder Jesus, ja, wie man es übersagt. So, dass man sagt, das ist so diese Idee der zwei Wege, vor allem hier sehr beliebt, dass man sagt, also ja, die Juden haben jetzt quasi den einen Weg zu Gott, der geht über das Gesetz. Und wir haben quasi Jesus und das ist ein anderer Weg. Und da gibt es quasi diese zwei verschiedenen Wege. Und deswegen, wenn man jetzt auf diesen Weg des Gesetzes geht, dann verlässt man quasi den christlichen Weg, der ja über Jesus ist. Also auch da ist so ein bisschen, lieber die Finger von den guten Werken, lassen wir uns gerade nicht auf die falschen Bahnen. Und diese, vor allem im evangelischen Christentum, aber ich glaube insgesamt im Christentum, geschürte Vorsicht gegenüber den guten Werken, hat natürlich sehr verheerende Auswirkungen. Wir scheuen nicht nur die guten Werke, sondern schauen auch mit, ja, entweder mit Hochmut oder mit Abscheu auf die um uns herum, bei denen gute Werke wichtig sind und wertvoll sind. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen, dass man sagt, ja, man darf natürlich gute Werke tun, aber nur aus Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat. Quasi, wenn Gott was für uns getan hat, dann kann ich nicht so dankbar bin, darf ich auch gute Werke tun. Aber bitte erst danach. Wie das zeitlich aussehen, weiß ich auch nicht, weil vieles, was Gott für uns getan hat, ist ja schon lange her. Und ich bin automatisch zeitlich danach. Aber es geht so um die innere Motivation. Oder man sagt, ja, wir können gute Werke tun, weil Gott uns so verändert hat. Weil wir jetzt so gute Menschen geworden sind, weil wir jetzt irgendwie mit Gott leben. Wo ich mich immer frage, sind wir wirklich bessere Menschen als andere Menschen geworden? Ja, tun wir plötzlich mehr gute Werke, weil wir als Christen leben. Ist das wirklich so? Aber warum man keine guten Werke tun darf, das ist auf jeden Fall also nicht nur deswegen, weil Gott sie geboten hat, weil das wäre ja gesetzlich. Und schon gar nicht, weil Gott sie vielleicht belohnt. Ja, das wäre ja ganz, würde man ja in so eine Buchhalterei kommen, ja, dass Gott gute Werke belohnt. Die Auswirkungen sind einmal, dass wir uns scheuen, ja, irgendwie vor gute Werke zu tun, weil wir denken, wenn ich jetzt was Gutes tue, dann könnte Gott ja meinen, dass ich mir darauf was einbilde oder dass ich ihn bestechen will oder dass ich mir bei ihm was verdienen will. Und damit Gott das nicht meint, tue ich es lieber nicht. Ja, so. Wir denken da manchmal ein bisschen schräg, weil natürlich kennt Gott auch unsere Motive sowieso. Aber ich glaube, dass das bei manchen so drin ist, dass man so denkt, ja, wenn ich jetzt irgendwie bestimmte Gebote oder Regeln halte oder was Gutes tue, dann könnte ja Gott Falsches von uns denken. Oder auch die andere Form. Ja. Das führt in the long run, wie sagt man, auf lange Sicht, natürlich auch zu einer ganz grundsätzlichen Prägung in der christlichen Welt oder sagen wir mal in der evangelisch geprägten christlichen Welt. Wenn man sich das so über seit der Reformationszeit mal über einen langen Zeitraum anschaut, dass wir zum Teil eine sehr, sehr passive Ethik entwickelt haben. Ja? Die nämlich sagt, wir sind nur Gäste in dieser Welt. Ja? Wir sind gerettet durch Glauben. Ja? Und jetzt sind wir froh, dass wir gerettet sind. Und die Welt, die können wir eigentlich den Bach untergehen lassen. Ja? Weil es kommt hauptsächlich darauf an, dass man irgendwie durch Glauben und Gnade und sowas gerettet ist. Und wir halten uns mal lieber raus aus der bösen Welt. Wir machen uns nur die Finger schmutzig, lassen die Welt den Bach runtergehen. Oder aber wir haben so eine Zuschauerposition und kritisieren dann immer alles. Ja? Und sagen also, wir als Christen, das finden wir ja nicht gut. Oder das auch nicht. Und das müssen wir auch kritisieren. Und also man hat so eine Zuschauerrolle, nimmt man ein, weil man nicht mehr Täter sein will. Man kann das schon beobachten in der Ethik, auch überhaupt in der Gesellschaftsgestaltung. Bis zur Reformationszeit ja, waren die Gestalter der Gesellschaft Christen. Sagen wir mal Kirchenleute. Man kann ihre Motive zeigen, man kann sagen, ob es gute Christen waren, schlechte. Da gab es sicherlich auch viele böse Menschen, ja, die Bischöfe waren oder Könige oder sonst was. Aber es war im Grunde klar, dass man versucht, die Welt christlich zu gestalten. Und das hat im Grunde mit der Reformationszeit ist das eigentlich gekippt. Vor allem in den Bereichen, wo die evangelische Kirche stärker war, hat man quasi das Feld den anderen überlassen, weil man gesagt hat, also wir werden ja nicht durch unsere Werke und unsere Taten gerecht und auch nicht dadurch, dass wir irgendwo mit anpacken und gestalten oder uns um die Armen kümmern oder um die Politik kümmern oder um die Gesellschaft kümmern. Das lassen wir mal die anderen machen, wir kümmern uns um Glaubensfragen und Heilsfragen. Natürlich gab es auch immer das Gegenteil. Man kann in der Geschichte auch viele christliche Gestalter noch entdecken im 17., im 18., im 19. Jahrhundert. Einige große Politiker, die wirklich viel bewegt haben, haben das aus christlicher Reform getan. Aber wenn man das vergleicht mit dem sogenannten dunklen Mittelalter, über das wir einfach sehr wenig wissen, hat die Zahl einfach enorm abgenommen. Und sehr viele Gestalter in der Politik, in der Gesellschaft sind oft noch katholische Leute gewesen oder eben dann Freigeister, die sich gar nicht so unbedingt einer Religion zugehörig gefühlt haben. Also das nur als Tendenz, wo führt das hin? Es führt auch zu einer sehr, sagen wir mal, verkopften oder auch theoretischen Lehre über das Heil. Indem man nämlich im Grunde sagt, das Heil eines Menschen hängt an seiner richtigen Glaubensüberzeugung. Ja? Es ist im Grunde völlig egal, was du tust, wenn du den richtigen Glauben hast, sprich die richtige Dogmatik, ja? Das kommt je nachdem, aus welcher Kirchenhintergrund man kommt, kann man nicht sagen, also, wenn du einer von uns bist oder nicht. Ja? Aber wir haben sehr oft, oder erwecken auch oft den Eindruck, das merkt man hier, wenn man zum Beispiel mit jüdischen Gesprächspartnern im Gespräch ist, dann sagen die immer, ja, bei euch ist ja völlig egal, was man tut. Ja? Bei euch geht es ja nur darum, dass man glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ja? Wenn du das glaubst, kommst du in den Himmel, wenn du es nicht glaubst, kommst du in die Hölle. Alles andere ist eigentlich egal. Das ist natürlich ein Zerrbild. Und niemand glaubt und niemand ist wirklich so. Aber ich glaube, in der Tendenz ist es wirklich oft so, dass wir ganz stark nur so dieses Eintrittskartendenken haben, ja, wenn du, also glaubst du richtig, ja, dann ist okay, ja, glaubst du falsch, und niemand fragt eigentlich nach, wie lebst du, was sind deine Werke, im Gegenteil, wenn man dann mal fragt, wie sieht eigentlich dein Leben aus, wie ist eigentlich deine Ethik, wie gestaltest du deinen Alltag, wie gehst du mit Geld um, wie gehst du mit Beziehungen um, dann wird schon wieder gefunden, aber jetzt sehr gesetzlich. Das ist so ein bisschen unsere Prägung. Und im Gespräch mit den anderen führt es eben auch oft dazu, dass wir uns eben abgrenzen und so ein bisschen mit Verachtung runterschauen auf andere Religionen, wo man sagt, ja, bei denen muss man sich ja das Heil verdienen, bei uns gibt es ja umsonst. Das ist auch eine Wirkung, die manchmal damit verbunden ist. Und deswegen heute Abend meine Frage, ist das eigentlich richtig so, unsere evangelische Einstellung, die ich jetzt zugegebenermaßen etwas überzogen habe, aber wo ich einfach glaube, sie ist, wenn man hier lebt und einfach im Gespräch ist mit Juden oder mit Moslems, die einfach da nochmal einen ganz anderen Ansatz haben, dann merkt man oft, wie evangelisch man eigentlich ist und wie viel man von dem schon aufgesogen hat. Deswegen meine Frage, was sagt eigentlich die Bibel über dieses Thema gute Werke und belohnt Gott gute Werke? Ich möchte das in drei Schritten tun. Ich weiß nicht, drei. Ist ja auch egal. Die erste jedenfalls ist eine grundsätzliche Frage, nämlich die Frage, wie lesen wir eigentlich die Bibel, beziehungsweise die Frage nach dem Zusammenhalt von Altem und Neuem Testament. Lesen wir die Bibel als eine Einheit? Sagen wir, das ist alles ein Buch, ein roter Faden, der zusammengehört? Oder lesen wir die Bibel sozusagen als Gegensatz, dass wir sagen, okay, im Alten Testament zum Beispiel lesen wir was über das Gesetz und im Neuen Testament dann über die Gnade. Ja? Oder im Alten Testament geht es um die Werke und im Neuen Testament um den Glauben oder so. Ja? Oder lesen wir die Bibel als Einheit? Und ich würde eben heute mal vorschlagen, die Bibel als eine Einheit in sich zu lesen, die durchaus einen inneren Zusammenhang hat. Und da können wir ganz vorne anfangen. Die Idee habe ich bekommen, als wir am Sonntag zu Gast waren bei Oberrabbiner Peron hier in der Altstadt. Da gibt es ab und zu mal so ein Gespräch zwischen dem Propst hier aus der Kirche und dem alten Rabbiner, der hier in der Altstadt im jüdischen Viertel wohnt. Und da ging es um Familienethik, um Mann und Frau und sowas. Aber natürlich fängt alles ganz vorne an. Ja, erste Seite der Bibel, Genesis, erstes Kapitel oder zweites Kapitel. Da geht es um die Frage, warum ist der Mensch eigentlich in der Welt? So eine riesengroße Frage. Warum sind wir eigentlich hier? Und das hat das auch damit zu tun. Und das hatte ich bis jetzt noch nicht gehört, deswegen das fand ich spannend, dass er sagte, in 1. Mose 2, Vers 3, steht dieser Satz, so steht es bei Luther, und Gott segnete den siebenten Tag, das war am Ende der Schöpfung sozusagen, Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er eine gute von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Steht so bei Luther. Und jetzt hat der Rabbi darauf hingewiesen, dass im hebräischen Text ein bisschen anders formuliert ist und dass da auch sich viele Auslegungen dran knüpfen. Im hebräischen Text steht nämlich eigentlich, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er eine gute von allen seinen Werken, die er geschaffen hatte, la'azot, um zu tun. Und tatsächlich ist es in der jüdischen Auslegung dieses letzte Wort, um zu tun, ist jetzt ein Grund zum Fragen. Warum steht das da? Ja? Das ist ja oft in der jüdischen Auslegung so, kein Wort steht umsonst da. Ja? Eigentlich hätte es doch gereicht zu sagen, Gott ruhte von allen seinen Werken, die er geschaffen hatte. Punkt. Warum steht da jetzt noch um zu tun? Naja, und jetzt gibt es also verschiedene Auslegungen. Ein Rabbi Pinchas aus dem 1. Jahrhundert hat gesagt, Gott ruhte von allen Werken, die er gemacht hatte, aber damit hat er nicht aufgehört, etwas zu tun, sondern, und das um zu tun zeigt, dass er dann, also nach dem Schabbat, weiter getan hat, nämlich an den Menschen zu arbeiten, und das tut er bis heute, nämlich die Menschen zu guten Werken oder von den bösen Werken quasi wegzubewegen. Das heißt, er hat zwar die Schöpfung fertig gemacht, aber er arbeitet weiter an uns, und zwar zum Guten oder zum Bösen. Also quasi unsere Entscheidung zum Guten oder zum Bösen ist weiterhin ein Arbeitsfeld Gottes. Und jemand anders hat gesagt, nein, das ist anders gemeint, da steht, Gott ruhte von allen seinen Werken, um zu tun. Das heißt, dass von jetzt an wir tun sollen. Ja? Also Gott ruht, und jetzt ist die Sache bei uns. Und das ist also eine Auslegung, die ich zumindest von vielen jüdischen Leuten hier schon sehr stark gehört habe, dieser Grundgedanke, dass Gott uns in die Welt getan hat, gesetzt hat, damit wir sie gestalten. Das ist eigentlich etwas, was uns auch nicht fremd ist, was wir eigentlich auch wissen. Aber ich finde es trotzdem im jüdischen Denken sehr viel stärker wieder, dass einfach sehr, sehr stark gesagt wird, was hier in dieser Welt passiert, ist unsere Verantwortung. Man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen, Inshallah, oder mal abwarten und zugucken, wie ich das eben formuliert habe. So, ne? Hauptsache, man selber ist gerettet, sondern der Auftrag, warum wir in dieser Welt sind, ist, damit wir diese Welt scheinen, damit wir also etwas tun. Und natürlich, wenn wir etwas tun, sind es gute Werke, gute Taten. Das sind ja nur verschiedene Übersetzungen von dem Wort tun, etwas Gutes tun. Das heißt, das ist eigentlich der Sinn unseres Daseins, ist es, Gutes zu tun. Das ist schon mal eine ganz positive und wertvolle Zeichnung. Der Auftrag des Menschen ist es, Gutes zu tun. Das Zweite, was wir im Alten Testament finden, ist einfach eine ganz, ganz große Liebe und Begeisterung für das Gesetz. Also wenn wir das sagen, gesetzlich, ist böse, ja. Da muss man einfach mal im Alten Testament lesen. Ich habe jetzt einfach mal zwei Beispiele aus dem Psalm 119, sehr bekannt. Da heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen, vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunde an deinem Gesetz. Das ist ein Loblied auf das Gesetz. Und das ist nur eines von ganz, ganz vielen. Natürlich. Psalm 19 ist ein anderes. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Also hier sieht man es, und das sind nur kleine Beispiele, man wird es aber auch hier von vielen jüdischen Leuten hören, das Gesetz ist einfach was total Tolles. Ja? Was, ein Geschenk von Gott, ein Reichtum, etwas, wenn man es hält, ist es einfach eine Freude. Und es ist quasi ein Ausdruck der Liebe zu Gott, Gebote zu halten. Das fällt mir immer wieder auf, das hat uns jetzt auch der Rabbiner am Sonntag nochmal erzählt, dass für ihn das Selbstverständlichste ist, dass er, wenn ich Gott meine Liebe zeigen will, kann ich es am besten, indem ich ein Gebot einhalte. Ja? Das ist eben schon uns Christen ein bisschen fremd. Aber es steht zumindest so in der Bibel. Mir fällt es auch sehr oft auf, wenn ich mit Leuten über den Schabbat hier spreche. Und zwar ist es fast immer so, dass wenn ich mit Christen über den Schabbat rede, dann interessiert immer die Frage, was darf man eigentlich alles nicht. Ja? Und wenn ich mit Juden über den Schabbat rede, redet man immer darüber, was man alles Tolles machen kann am Schabbat, nämlich ausruhen, sich um die Kinder kümmern, in die Synagoge gehen, beten. Also all die guten Dinge, die man endlich am Schabbat machen kann, für die man in der Woche keine Zeit hat, wo man dauernd arbeiten muss. Aber die Christen fragen immer danach, was darf man eigentlich alles nicht? Ist das eigentlich verboten? Aber das nicht. Da haben wir irgendwie einen anderen Zugang, der muss ja irgendwo herkommen. Und wenn wir sagen, wir wollen uns annehmen an die Bibel, dann ist ja die Frage, was machen wir mit solchen Worten? Ist es wirklich so, wie manche Leute denken? Das ist quasi so ein bisschen die Negativfolie. Ja? Klar, die Juden in ihrem Alten Testament, die hängen halt so am Gesetz und wir sind möglicherweise als Christen davon frei. Ja? So ist es lange Zeit ausgelegt worden, dass man das Alte Testament immer so ein bisschen als Gegenbeispiel gelesen hat, wie es nicht sein sollte, um dann im Neuen Testament zu finden, wie es richtig ist. Ja? Aber eigentlich ist es eine Bibel, eine zusammenhängende Bibel. Ja, und ich finde, habe im Neuen Testament keinen Vers gefunden, der diese Loblieder auf das Gesetz irgendwie für ungültig erklärt hätte oder gesagt hätte, das stimmt alles nicht. Sondern es ist die Bibel, die Jesus gelesen hat, die Jesus gelehrt hat. Hat sich etwas geändert? Das ist jetzt der zweite Schritt. Was sagt Jesus dazu? Und das ist natürlich ein klassischer Vers, der vielen gleich einfällt. Das ist natürlich Jesu Loblied auf das Gesetz. Ja. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn das jemand in einer unserer evangelischen Gemeinden sagen würde, ein bisschen anders formuliert, dass man nicht erkennt, dass es eine Bibelstelle ist, dann würde man sofort sagen, das ist stahlgesetzlich. Ja? Naja, aber so sagt Jesus das. Dann habe ich mal geguckt, was sagt Jesus eigentlich über gute Werke. Kann man ja glücklicherweise jetzt als Computerkonferenz heutzutage, da kann man ja nicht nur das Wort Werk nachgucken, sondern man kann ja gut und Werk nachgucken. Es gibt genau zwei Stellen, wo Jesus über gute Werke redet. Das eine ist in Matthäus 26, bei der Salbung in Bethanien. Und diese Frau salbt seine Füße, salbt sein Haupt, glaube ich, an der Stelle. Und dann heißt es, als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was betrübt er die Frau? Also die Jünger haben sie angegriffen dafür. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Den Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also, sie hat ein gutes Werk getan, das ist auch was Gutes. Nichts Böses. Und das andere, Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das setzt nochmal einen drauf, nicht nur, dass man gute Werke tun soll, sondern man soll sie wirklich so tun, dass wirklich viele sie sehen. Und zwar zu dem Zweck, dass die Leute dort verursacht haben. Das ist auch ein sehr verbreiteter Gedanke in der jüdischen Tradition, verbunden mit dem Begriff Kiddush Hashem, also die Heiligung des Namens Gottes, und heute sehr oft nur noch verbunden mit dem, dass man sein Leben gibt, quasi für den Glauben. Aber in der alten Tradition ist es eigentlich weiter, dass alles Gute, was man tut, und die Nachbarn sehen es und schließen daraus quasi auf den Gott, auf den Gott, den man hat, heiligt man den Namen Gottes durch das, was man tut. So wie wir es auch beten, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Das ist ein klassisches Bild, dass man sagt, lasst euer Licht leuchten, dass die Leute eure guten Werke sehen und Gott dafür preisen. Dann habe ich nachgeguckt, was sagt Jesus eigentlich über den Lohn, den wir kriegen? Das ist ein Thema bei Jesus. Und tatsächlich, Jesus redet sehr, sehr viel über den Lohn. Einmal in seinen Gleichnissen. Aber das ist jetzt gerade kein Gleichnis hier. Aber das ist auch aus der Feldpredigt von Jesus, Lukas 6. Liebet eure Feinde, tut Gutes, und bleibt, wo ihr nichts dafür zu bekommen habt. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Tut Gutes, so wird euer Lohn groß sein. Das ist eine sehr klare Aussage. Oder hier, Lukas 6, ein bisschen vorher, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und so weiter. Freut euch an jedem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Matthäus, also Jesus sagt in Matthäus, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ein bisschen so Widerspruch zu dem, was wir eben gehört haben. Ja? Aber wenn man genau hinschaut, ist es ein bisschen was anderes. Aber was er auf jeden Fall sagt, ist, wenn man seine Frömmigkeit vor den Leuten tut, um von ihnen gesehen zu werden, dann hat man keinen Lohn. Das heißt auch, wenn man sie einfach so tut und von ihnen gesehen wird, dann hat man Lohn. Auch wenn man nicht gesehen wird, natürlich. Aber auf jeden Fall gibt es sowas wie Lohn. Und da gibt es auch noch mehrere andere Verse. Und jetzt habe ich noch ein paar Stellen, wo Jesus über den Tag der Abrechnung redet. Also das, was wir jetzt im Grunde an Rosh Hashanah feiern. Jesus hat sehr viele Gleichnisse benutzt, die auch über diesen Tag der Abrechnung reden. Und da ist das Spannende, dass die Abrechnung am Ende auch immer aufgrund der Taten geschieht. Wird also nie gesagt, am Ende, achte mal drauf, wird nie gesagt, am Ende wurde abgefragt, ob sie das richtige Glaubensbekenntnis haben. Das wird immer gesagt, was sie getan haben. Ein Gleichnis hier über den Lohn, das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da heißt es, als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf alle Arbeiter zu mir und gib ihnen den Lohn und fang an beim Letzten bis zum Ersten. Also da hat man den ganzen Tag gearbeitet und dafür gibt es dann Lohn. Oder hier ein anderes Gleichnis, wo der König kommt und mit seinen Knechten abrechnet, ein klassisches Gleichnis vom Neujahrstag. Und da heißt es am Ende, der eine Knecht, der wollte dem anderen ja nicht vergeben, das ist die Geschichte. Und am Ende heißt es, da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, dir habe ich deine ganze Schuld erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Also, wird relativ deutlich gesagt, wenn wir nicht einander vergeben, dann war es das. Das sind alles knallharte Worte, die eigentlich überhaupt nicht in unser christliches Bild so passen, von dem, wie wir eigentlich denken, wie das so funktioniert bei Jesus. Ja? Und tatsächlich ist es bei den Kommentaren so, zu dieser Stelle, wenn man nachguckt, die schreiben dann alle, ja, diese letzten Worte hat Jesus wahrscheinlich gar nicht gesagt. Also, ja, es gibt noch mehrere solche Geschichten. Und aus Zeitgründen will ich das jetzt mal hier abkürzen. Das Fazit ist, wenn wir uns angucken, was Jesus gesagt hat, sehen wir erstens mal, oder was auch in der Bibel im Alten Testament steht, erstens mal, gute Werke sind prinzipiell etwas Tolles, etwas Gutes, nichts Böses dran, ja, und etwas Anstrebenswertes. Ja. Keine der Stellen redet irgendwie davon, dass man die nicht tun sollte, dass sie irgendwie gefährlich wären oder so. Das Zweite, was wir sehen, ist, gute Werke werden belohnt. Auch das ist ein sehr unevangelischer Gedanke, aber es steht einfach überall drin. Und das Dritte, was noch erschreckender ist, wir werden am Ende des Tages oder am Tag der Abrechnung, so wie heute, nach unseren Werken beurteilt. In einem Gleichnis sagt Jesus, nur die Kranken besucht haben, die Nacken geteilt haben, die den Hunger zu essen gegeben haben, die kommen auf die gute Seite, die es nicht getan haben, kommen auf die böse Seite. Ganz klare beurteilen. Jetzt könnte man noch weitergehen und fragen, ist es eigentlich bei Paulus anders? Ja? Manche sagen ja, Jesus war ja im Grunde noch Jude, der hat es noch nicht so verstanden. Paulus hat dann sozusagen das Christentum wirklich erfunden und er hat dann die. Ja, aber ich will euch jetzt nicht ermutigen, ich habe hier etwa 10 oder 15 Stellen, wo wir dasselbe eigentlich auch bei Paulus finden. Aber die überschlage ich jetzt einfach mal. Ihr könnt die gerne gleich euch hier anschauen. Wie passt das also jetzt zusammen? Vor allem, wie passt das zusammen mit der Kernbotschaft des Christentums, ja, von der wir immer reden? Das ist eigentlich die spannende Frage und damit will ich auch jetzt zum Ende kommen. Ich glaube, was wir brauchen oder wiederentdecken müssen im Christentum, auch im christlichen Glauben, wenn wir es nicht schon haben, ist eben ein genauerer Blick für dieses Verhältnis von Gesetz und Gnade, wie das zusammengehört oder wie das miteinander funktioniert. Eben klassisch ist es oft so, dass man sagt, Gesetz, das haben die anderen und Gnade, das ist das, was wir haben, oder Gesetz ist das, was im Alten Testament ist, Gnade ist das, was im Neuen Testament ist, aber wenn man in die Bibel guckt, funktioniert das eben so nicht. Weil die Bibel zusammenhängt, das Alte und das Neue Testament, man findet das Wort Gnade sehr viel öfter im Alten Testament als im Neuen Testament. Also im Alten Testament gibt es Gesetz und Gnade und die haben da auch miteinander zu tun. Und im Neuen Testament gibt es Gesetz und Gnade und da gibt es ein Verhältnis zwischen den beiden. Das ist also auch kein christlich-jüdisches Thema, dass man sagt, die Juden haben das Gesetz und die Christen haben die Gnade. Wenn man das beides mal vergleicht, Altes und Neues Testament, beziehungsweise Christen und Juden, wenn man zum Beispiel jetzt mal guckt, was heute an Rosh Hashanah passiert, mit dem, was wir im christlichen Glauben, ja, kann man sagen, dass wir beide, eigentlich in beiden Traditionen, in der christlichen und in der jüdischen, eine hohe Würdigung des Gesetzes Gottes haben, eigentlich. Ja. In beiden Traditionen, in Christen und bei Juden, ist das Gesetz wichtig. Nichts Böses am Gesetz, nichts Verwerfliches. Ja? Und man macht auch keine Abstriche vom Gesetz Gottes. Es gibt so im Neuen Testament, wenn man genauer hinguckt, gibt es in manchen Einzelfragen gibt es unterschiedliche Auslegungen. Da haben offensichtlich die ersten jüdischen Christen Dinge anders ausgelegt als die Sadduzäer oder die Pharisäer, haben es anders praktiziert. Aber im Prinzip war nie die Frage, dass man das Gesetz abschafft oder nicht einhält. Beide Christen und Juden glauben an ein Gericht nach den Werken. Zumindest Jesus, bei Jesus finden wir es, bei Paulus finden wir es, dass wir beurteilt werden nach unseren Werken. Was wir Gutes tun, was wir Böses tun, wie wir leben, wie wir das Gesetz Gottes einhalten. Das ist bei uns nicht egal, also wie es beim jüdischen Glauben nicht egal ist. Und wenn Jesus über den Tag der Abrechnung redet, dann wird immer zuerst mal darüber geredet, dass wir beurteilt werden danach, wie wir leben. Wir unser Leben so leben, wie es sein sollte, wie Gott sich das vorstellt, ob wir unser Leben so leben, wie Gott uns den Auftrag gegeben hat, ob wir uns nach seinem Willen richten oder nicht. Das ist immer das Kriterium der Beurteilung. Und jetzt sorgenvoll, ja, flattern schon allen hier die Herzen, ja, kann nicht sein, muss anders sein. Aber wir folgen mal dem jüdischen Kalender und sagen, okay, jetzt sind wir angekommen an diesem Tag des Gerichts, also heute, und da wird erstmal beurteilt, wie unser Leben eigentlich aussieht. Die guten und die bösen Dinge, das Versagen und das Gelingen, die Siege und die Niederlagen, all das zählt bei Gott. Und es zählt auch bei Jesus. Und deswegen ist das Bild mit den drei Büchern durchaus auch ein Bild, was Jesus so hätte erzählen können. Wir beide glauben daran, dass gute Werke belohnt werden. Für den Neuen Testament genauso wie im Alten Testament. Das ist auch keine speziell jüdische oder christliche Idee. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir beide, Christen und Juden, wissen, dass wir aufgrund unserer guten Werke vor Gott nicht bestehen können. Das ist die große Einsicht des Neujahrstages, dass man nämlich merkt, wir landen nicht in diesem Buch der vollkommen Gerechten. Das heißt, wir landen alle mindestens in dem Buch in der Mitte oder in dem Buch der vollkommen Bösen. Ja? Und das ist, glaube ich, die Kernansicht, die wir verstehen müssen, dass wir sagen, okay, wir werden beurteilt danach, wie unser Leben aussieht. Aber dieses Urteil fällt in jedem Fall so aus, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Dass wir nicht so sind, wie wir sein sollen. Dass wir, so wie es Paulus an einer Stelle sagt, des Ruhmes mangeln, den wir vor Gott haben sollen. Wir sollten eigentlich viel bessere Menschen sein. Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir das auch. Und es ist sofort einsichtig. Keiner von uns lebt so, wie die Bibel es sagt, wie Jesus sich das vorstellt. Und so ist es am Ende des Gerichtes, also alle diese Gleichnisse, die Jesus erzählt über das Gericht, wir landen alle auf der Seite der Verlierer. Ja? Das ist die Einsicht, die wir auch mit unseren jüdischen Nachbarn teilen. Und auch was wir mit unseren jüdischen Nachbarn teilen, ist, dass wir sagen, der Weg, da rauszukommen aus diesem Dilemma, ist der Weg der Umkehr. Jesus hat immer wieder über die Umkehr geredet, kehrt um, glaubt an das Evangelium, wendet euer Leben, wendet euch zu Gott. Und hier kommt jetzt der Begriff der Gnade ins Spiel. Dass wir merken, eigentlich sind wir verurteilt, eigentlich gehören wir zu dem bösen Knecht, der seine Schulden nicht bezahlen kann. Eigentlich sind wir der Arbeiter am Weinberg, der erst in der letzten Minute gekommen ist. Eigentlich sind wir da. Und jetzt kommt die große Gnade Gottes, die in all diesen Gleichnissen auch vorkommt, dass Gott aus Gnade uns trotzdem gerecht spricht. Und dieses Wort Gnade macht eben nur Sinn angesichts des Gesetzes. Ja? Wir denken oft, Gnade heißt, dass Gott sagt, das ist alles ein bisschen egal. Ja? Aber letztlich, wenn wir das, die jüdische Tradition verstehen, diese Feiertage jetzt verstehen, auch das verstehen, was Jesus sagt, macht die Gnade erst Sinn in Verbindung mit der Aufwertung des Gesetzes und der Taten und der Werke. Weil wir jetzt merken, dass wir uns Gottes Gnade nicht verdienen können, dass wir uns nicht Gummipunkte sammeln können bei Gott. Was übrigens auch keiner der jüdischen Leute glaubt, die ich getroffen habe, dass man sich Gottes Gnade verdienen kann. Sondern das ist ein Geschenk. Wir vertrauen beide auf Gottes gnädiges Wesen. Eines der meistzitierten Bibeltexte jetzt gerade in diesen 10 Tagen ist aus 2. Mose 34. Das ist diese Szene, wo Moses darum bittet, dass er Gott sehen kann. Und Gott sagt, du kannst mich nicht sehen, das würdest du nicht überleben, aber du kannst mir von hinten nachschauen. Du bist ja in dieser Höhle. Und Gott geht an ihm vorüber und dann hört er dieses, heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausende Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Und Mose neigte sich eins zur Erde und betete an. Und diese Worte, da sind 13 Worte drin über Gottes Charakter. Und über Gottes Gnade und Barmherzigkeit und sein Erbarmen, seine Geduld reden. Und diese 13 Eigenschaften Gottes, die werden jetzt in diesen Tagen besonders oft angerufen oder ausgesprochen oder gebetet. Ne? Weil man einfach sagt, das ist unsere einzige Rettung, dass Gott barmherzig und gnädig ist, geduldig und großer Liebe. Ja? Niemand kann sich mit seinen Werken bei Gott in den Himmel verdienen. Ja? Das ist eine gemeinsame Einsicht, die wir haben. Also Gnade und Gesetz sind kein Gegensatz, sondern im Gegenteil. Sie definieren sich eigentlich als gegenseitig. Und es gibt einen alten Vers auch aus dem Midrasch über das 1. Mosebuch, wo gesagt wird, als Gott die Welt erschuf, ja, da war das so, wie wenn jemand leere Gläser hatte. Und es kann verglichen werden mit einem König, der hatte ein paar leere Gläser. Und sagte der König, wenn ich jetzt heißes Wasser da reingieße, dann zerplatzen die alle. Aber wenn ich eiskaltes Wasser reintue, dann ziehen die sich zusammen und springen auch. Also, was tat der König? Er hat in die Gläser heißes und kaltes Wasser miteinander gemischt und so sind die Gläser erhalten geblieben. Und genauso hat Gott, als er die Welt erschuf, gesagt, wenn ich die Welt erschaffen würde, nur auf dem Prinzip der Gnade, dann würde sie nicht bestehen bleiben, weil jeder täte, was er wollte und die Sünde würde groß. Wenn ich sie aber nur auf dem Prinzip der Gerechtigkeit aufbaue, dann könnte niemand überleben, weil kein Mensch gerecht sein kann. Also werde ich beides miteinander mixen, Gerechtigkeit und Gnade, und dann kann die Welt überleben. Ein alter, sehr oft zitierter Geschichte aus der jüdischen Tradition. Und ich glaube, nur so verstehen wir, was das mit der Gnade Gottes auf sich hat, wenn wir das Gesetz nicht abwerten, sondern aufwerten und sagen, es kommt vor Gott doch darauf an, wie wir leben, was wir tun, welche Werke wir tun. Und das Evangelium, das Besondere an der christlichen Botschaft, ist jetzt das, dass Gott seinen Sohn geschickt hat als Sündenbock. Dass Gott im Grunde den großen Yom Kippur ein für alle Male veranstaltet hat. Ja, das, was im Grunde jetzt damals mit dem Sündenbock gemacht wurde, symbolisch, dass er, wenn man die Hände drauflegt und in die Wüste jagt, natürlich wusste jeder, das ist ein Symbol für wie Gott mit uns umgeht. Aber es war immer so ein Symbol mit offenem Ausgang. Es gab dann auch an den Propheten natürlich diesen Ausblick, dass da einer kommen wird, der Knecht Gottes, der so wie dieser Sündenbock sein Leben geben wird, und dass er alle die Sünde von allen auf sich nimmt, damit wir mit Gott Frieden haben, das ist Jesaja 53 und andere Ausblicke in dieser Richtung. Und Jesus hat gesagt, das ist das, weswegen ich gekommen bin. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben als ein Lösegeld. Ich bin gekommen, um den großen Yom Kippur zu veranstalten. Das ist eigentlich das große Zeichen der Gnade Gottes. Das ist das Besondere am Evangelium. Nicht, dass wir die Gnade haben und die anderen nur das Gesetz. Ja? Oder dass wir den Glauben haben und die anderen nur die Werke. Ja? Das stimmt nicht. Wir teilen eigentlich bis zu diesem Punkt des großen Versöhnungstages teilen wir die Ansicht, dass die Werke wichtig sind, dass wir beurteilt werden aufgrund unseres Lebens, wie wir leben, dass wir aber nicht bestehen können, dass wir Gottes Gnade nötig haben. Und das Evangelium ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um für uns die Schuld zu bezahlen und für uns den Weg frei zu machen. Das ist das, was Jesus im letzten Abendmahl gesagt hat. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist im Grunde eine neue Kippur-Aussage. Und deswegen ist das Evangelium eigentlich nicht der Gegensatz zum Gesetz, sondern im Gegenteil. Das Evangelium antwortet auf die große Frage, wie können wir stehen vor Gott und seinem Gesetz. So oft tun wir das nicht, was wir tun sollten. So oft landen wir in diesem mittleren Buch oder in dem rechten Buch. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann können wir eigentlich auch als Evangelische uns wieder daran machen, die guten Werke zu rehabilitieren. Und zu sagen, hey, gute Werke sind eigentlich was Gutes. Brauchen wir keine Angst vor zu haben. Es gibt viele gute Gründe, gute Werke zu tun. Und es ist schön überhaupt nicht, dass die gefährlich sind oder unwichtig oder bei Gott nicht zählen. Im Gegenteil. Offensichtlich sind sie Jesus sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich denke, was wir brauchen, ist wieder so etwas wie eine evangelische Renaissance der guten Werke. Dass wir sagen, nee, das ist was Biblisches, das ist was Gutes. Und dass wir auch wieder anfangen zu sagen, wir haben als Christen eine Aufgabe zur Gestaltung. Wir sollen Gutes tun in unserem eigenen Leben, unseren Freunden, unseren Nachbarn, aber auch im großen Stil, in der Welt. Das ist ein christlicher Auftrag, dass wir für die Welt etwas Gutes tun, dass wir in der Welt mitgestalten, dass wir gute Werke tun. So wie Jesus das sagt, dass wir gute Werke tun und sie leuchten lassen vor den Menschen. Das ist nichts Unchristliches, nichts Unevangelisches, nichts Gesetzliches. Sondern das ist eigentlich die Idee des Reiches Gottes. Ich weiß, ich bin schon 5 Minuten über der Zeit. Ich werde jetzt noch eine Minute machen und dann können wir noch singen und beten. Ganz kurz, 10 gute Gründe für gute Werke. Ja, ich fange nochmal vorne an. Das erste war die Schöpfung. Gott hat uns in diese Welt gesetzt, damit wir Gutes tun. Das ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung. Wir sind hier, um diese Welt zu gestalten, la azot, um sie aufzubauen, um etwas zu tun. Das ist nichts Böses. Das zweite, der Sündenfall. Die Welt ist kaputt, die Welt ist voller Not und Bedürfnisse und es ist ein Grund, sich darum zu kümmern. Jesus hat das sehr oft gesagt. Es gibt viele Hungrige, es gibt viele Nackte, es gibt viele Gefangene, es gibt viele Kranke und es ist ein Grund, sich um sie zu kümmern. Auch das ist ein Grund für gute Werke. Das dritte ist der Exodus, ich gehe so ein bisschen durch die Bibel. Ja. Die 10 Gebote hat Gott gegeben, eigentlich als ein Zeichen der Freiheit. Gute Werke zu tun, ist etwas, was uns auch gefällt. Wenn wir sagen, okay, wir lassen uns nicht vorschreiben von anderen, wie wir zu leben haben, was wir zu tun, sondern wir tun das, was Gott uns aufträgt zu tun. Das vierte ist der Bund, dass wir auch durch unsere Werke ausdrücken können, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Warum nicht so, wie der Rabbiner es sagte? Ja, ich tue ein gutes Werk als Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Was ist daran schlecht? Was ist daran böse oder unevangelisch? Ja? Kann man machen. Das fünfte, das Vorbild Jesu. Wenn wir mehr werden wollen wie Jesus, dann heißt das auch, mehr gute Werke zu tun. Jesus hat sehr viele gute Werke getan. Das sechste, das Reich Gottes. Gute Werke zu tun heißt, hier schon etwas von dem aufzubauen, von der Welt, wie Gott sie sich vorstellt. Das ist ein ganz großes eigenes Thema, aber einfach diese Perspektive, dass Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist gekommen, deswegen kehrt um und nehmt das Reich Gottes auf euch. Das ist auch ein Wort von Jesus, der gesunde Egoismus. Jesus hat gesagt, so wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln, so behandelt ihr sie auch. Auch ein ganz egoistischer Anreiz zu guten Werken. Das Achte ist einfach, das habe ich eben auch vorgelesen, taucht bei Jesus auf, auch bei Paulus, der Wettstreit der guten Werke, dass man gute Werke tut, damit andere sie sehen und dadurch angereizt werden, auch welche zu tun. Oder eben Gott zu preisen. Ja? Warum denn sagen, na, bei euch sind ja die Werke wichtig, bei uns haben wir haben ja den Glauben. Ja? Warum nicht auch mit unseren Nachbarn quasi konkurrieren in guten Werken? Ja? So oft kämpfen die Religionen nur gegeneinander, sondern wer hat mehr Recht? Ja? Man könnte auch mal so kämpfen und sagen, wer tut die besseren Werke? Das ist was Böses, wenn wir versuchen, uns einander Gutes zu tun und dadurch zu glänzen, anstatt dadurch, dass wir schlecht übereinander reden. Das Neunte, der Ausblick auf den Lohn, auch der ist nicht verboten, sondern wird sogar angeraten. Man darf auf den Lohn sehen. Von Abraham wird einmal gesagt, dass er Gott gehorcht wird, weil er den Lohn ansah. Ja, ist auch nichts Böses. Und das Zehnte, befreite Dankbarkeit. Das Schöne ist, dass wir Gott nichts beweisen müssen mit unseren guten Werken. Und dass wir jetzt auch nichts damit verdienen können, sondern dass wir sie einfach tun können, weil sie gut sind. Und das kann einen befreien und wir können dankbar dafür sein, dass Gott schon alles für uns getan hat, damit wir auch für ihn was tun können. Also insofern ein Anreiz, so ein bisschen wegzukommen von dieser Gegenüber. Gute Werke sind ja bei den anderen, bei uns ist ja nur der Glaube. Und dass wir denken, hey, das ist eigentlich ein Auftrag an uns. Und wir dürfen auch als Evangelische gerne die Gesetze Gottes halten und die Gebote und die guten Werke tun. Und das ist eigentlich alles nicht unbedingt. Okay, jetzt habe ich schon viel angeredet.